Wir sitzen hier im Café Ricciotto direkt neben der Schallzentrale von den Musikfestspielen Potsdam Sans Souci. Und es ist ein sehr ambientevolles Örtchen. Vielleicht inspiriert das uns ja auch für dieses Gespräch. Wie geht es dir denn, Dorothee, die Doppelbelastung, künstlerische Leiterin und aktiv teilnehmen als Musikerin, sowohl als Blockflötistin wie auch als Dirigentin einer Oper? Das fordert doch sehr.
Ja, also wir hatten ja am Donnerstagabend, also vorgestern, die letzte Vorstellung von L'Uomo von Bernasconi mit dem Libretto von Wilhelmine von Bayreuth und gestern dann die Opernvorstellung mit David E. Jonatas von Charpentier in der Erlöserkirche. Das erste Mal, dass wir auch eine Kirchenoper in dieser Kirche aufgeführt haben, inszeniert. Und für mich wird es jetzt ein bisschen ruhiger, weil eben erstmal die künstlerischen Aktivitäten rum sind. Es kommt noch ein Konzert mit Nils Mönkemeyer nächste Woche, aber ich kann jetzt einfach mehr mich auf die Konzerte zum Hören konzentrieren und sehen, und das ist toll.
Und auch die Früchte der eigenen Arbeit dann ein bisschen genießen, wobei L'Uomo, also von Andrea Bernasconi, eine von drei Opern dieses Jahr bei den Musikfestspielen Potsdam sogar ist. Aber erst, Stichwort Genuss, Schlösserparklandschaft in Potsdam. Die ist ja wirklich einmalig. Und das Musikfestival Potsdam Sans Souci hat ja auch den Zweck, die Orte mit Musik zu beleben, diese historischen Orte. So wie jeder sein Süppchen kocht, hat ja jeder Hohenzollernkönig oder Kaiser hier sein eigenes Schloss gebaut. 12 Schlösser gibt es, eines wundersamer und staunenswerter als das nächste. Dazu das Wasser, die Havel, die Seen. Schöpfen Sie auch Kraft aus diesen Orten oder sind Sie während der 14 Tage mehr oder weniger im Veranstaltungstunnel?
Also ich habe mir schon gedacht, als ich jetzt zum Festival angereist bin und mich aufs Rad geschwungen habe, es gibt eigentlich keinen schöneren Ort im Sommer als Potsdam. Es ist ein Ort des UNESCO-Weltkulturerbes und tatsächlich, es reiht sich eine Schönheit an die nächste und auch die Parks und Gärten sind natürlich unwahrscheinlich und wir hatten jetzt wirklich Glück mit dem Wetter und ich schöpfe auch Kraft tatsächlich. Ich bin nämlich hauptsächlich mit dem Fahrrad unterwegs und kann dann eben durch diese Gärten fahren, zum Beispiel durch den Parc Sans Souci zum neuen Palais. Meine Wohnung, wo ich temporär bin, liegt direkt an dem grünen Gitter, also dem Eingang zum Park. Ich wohne in der Prinzenwohnung, wo früher die Prinzen unterrichtet wurden. Und dann fahre ich am Schloss Sans Souci vorbei und bin dann irgendwann im Sommer Schloss Friedrichs, nämlich dem neuen Palais. Und das ist einfach toll. Und dann gibt es ja noch den neuen Garten und der ist auch sehr, sehr schön mit anzusehen. Eben den Palmensaal, wo König Friedrich Wilhelm II. Selber das Cello gespielt hat. Ein holzgetäfelter Raum. Ich will damit sagen, die Räume sind einfach auch von der Akustik einmalig. Zum Beispiel auch die Ovid-Galerie in den neuen Kammern, wo Friedrich der Große auch selber die Flöte gespielt hat. Das ist, sagen wir mal, links von Sans Souci. Da gibt es eben diese Ovid-Galerie und den Jaspis-Saal. Und das sind eben auch Konzertsäle gewesen. In der Ovid-Galerie sind die Metamorphosen an den Wänden abgebildet. Und einfach Räume, die fantastisch klingen.
Nach welchen Gesichtspunkten suchen Sie denn die Spielstätten aus oder sind die von der preußischen Park- und Schlösserverwaltung gesetzt?
Es ist ja eine enge Kooperation mit der Stiftung Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg und die existiert im Prinzip seit Beginn der Musikfestspiele Potsdam Sans Souci, also quasi seit der Wende. Und es gibt immer mal Räumlichkeiten, die da nicht zugänglich sind, weil sie vielleicht gerade restauriert werden, wie das Schlosstheater, das war eine Weile nicht zugänglich, jetzt ist es gerade zugänglich und wir nutzen das natürlich unverschämt aus, dieses Jahr gleich mit 2 Opern. Und dann wird es wieder renoviert werden, dann haben wir die Ausweich-Opernspielstätte in der Pflanzenhalle, also in der Orangerie-Pflanzenhalle, die natürlich eigentlich nicht für Oper gedacht ist, aber wir können da eine Bühne reinbauen und auch eine Tribüne. Und natürlich schauen wir, welche Musik passt zu dem Ort. Uns war sehr wichtig, das ist eigentlich seit Beginn, dass ich die künstlerische Leitung übernommen habe, dass es auch irgendwo sichtbar in der Stadt ist und eben nicht nur in der Ferne, in den Gärten und in den Schlössern und in den Räumlichkeiten. Wir haben jetzt einen Start am Alten Markt, gegenüber vom Museum Barberini, im Hintergrund die Nikolaikirche. Und ja, das ist eben auch wichtig, dass etwas wirklich mitten in der Stadt stattfindet, damit es sichtbar wird für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Besucher. Die Freundschaftsinsel integrieren wir auch, die ist ja unweit vom Bahnhof. Da gibt es dann am ersten Wochenende ein Fest für umsonst, wo wir jetzt in diesem Jahr die Freundschafts- sozusagen Partnerstädte hören konnten von Potsdam. Und so ist es eine Mischung, also dieses historischen Erbes, aber auch wirklich dieser städtischen Gemeinschaft.
Das ist auch das, was Sie so begleiten und unterstützen und auch versuchen sozusagen rauszufinden. Sie kommen ja aus Köln, Sie mussten sich ja hier in diese spezielle Landschaft ganz neu einleben, ne?
Genau, also ich habe ja begonnen im Prinzip mit der Planung schon 2018, also mich vorbereitet auf das erste Festival 19 und der Anfang war einfach ganz viel Kastellane besuchen, über die Geschichte mehr erfahren, die Räume sehen und hören und auch das erste Festivaljahr war für mich wichtig, einfach alle Räume auch in Aktion zu erleben und das Fahrradkonzert ist ja ein sehr wichtiger Bestandteil, das findet jetzt an diesem Wochenende statt, Frau Dr. Palenti, das Festival seinerzeit auch geleitet hat, kuratiert immer noch dieses Fahrradkonzert und da geht es dann wirklich auch an ungewöhnliche Räumlichkeiten in Potsdam, die man sonst vielleicht nicht mit Musik erlebt, zum Beispiel das Minsk oder das Casino, vielleicht das Jagdhaus am Stern, das ist in diesem Jahr dabei, von Friedrich Wilhelm I., dem Vater von Friedrich dem Großen, also lauter besondere Orte, die man dann auch mit Musik erlebt und dazu noch ein bisschen Sport machen kann.
Sich bewegt dabei ist ja ganz, ganz wichtig.
Genau.
Also um nochmal auf die speziellen Orte zu sprechen zu kommen, Sie haben ja diesen Ausnahmetenor Benedikt Christiansen, ein Mann-Theater, der hat sich ja da in die Gefühlswelt und Situation des Ausgestoßenen und Verräters Judas anhand von Bach-Kantaten, Auszügen hineinbegeben. Der reformierte Bach passt ja unglaublich gut in die calvinistisch-hugenottische sogenannte französische Kirche. War das auch Ihre Setzung?
Ja, also die französische Kirche ist so ein bisschen ein Herzensanliegen von mir, weil sie so eine Direktheit hat. Normalerweise sind Kirchen ja einfach sehr groß und man ist nicht so nah dran. Und hier ist es wirklich was, wo man selber als Zuhörerin sehr involviert sein kann. Und ich bin natürlich ein großer Fan von Christianson, auch von Lina Ahlbach, auch von Philipp Lambrecht, der mit seiner Perkussion und dem Arimaphon das so wunderbar auch in die Jetztzeit von den Klängen bringt. Das ist natürlich ein tolles Konzept, Bach-Kantaten, Oratorien und so weiter zu minimieren von der Klanglichkeit, aber nicht eben von der Leidenschaft und vom Affekt. Und das sind Konzepte, die immer sehr gut aufgehen.
Es gab auch ziemlich viel Applaus hinterher. Man wollte gar nicht aufhören. Das Ensemble war ganz irritiert. Es zog immer ab und kam wieder neu. Und außerdem hat man in diesem tollen Rondell dieser Kirche, die ist kreisrund wie so ein Ting oder Versammlungsort. Die hat oben noch einen Balustradenumgang und da hat dann ganz zum Schluss der Geiger Sergei Malow noch solistisch ausklingen lassen. Wie haben Sie bei den anderen Konzertpunkten die Orte gewählt? Es gibt ja auch einige herzallerliebste Vermittlungsprogramme wie Amaryllis, das sich gleich ja noch im Neuen Garten beim Marmorpalais, Sie haben den Neuen Garten ja schon erwähnt, von Friedrich Wilhelm II. Erleben werde.
Ja, das ist natürlich ein Familienprojekt, also für Groß und Klein. Das ist uns immer auch ganz wichtig, dass etwas dabei ist, wo sozusagen die Großeltern sich mal die Enkelkinder schnappen können und es auch sozusagen für jeden was ist, also nicht nur kindgerecht, sondern auch für die Erwachsenen was ist und das ist eben dieses Projekt Amaryllis mit Michael Metzler als Perkussionist und der wunderbaren Margret Köll an der Barockharfe und Georg Kalweit, der Konzertmeister der Akademie für Alte Musik an der Geige und Volkert Ude hat das Ganze sozusagen als Regie gemacht und begleitet. Das ist im Treffpunkt Kultur und ja, es ist einfach ein schönes Projekt für junge Leute, wobei man ein bisschen schauen muss, es gibt so viele Angebote jetzt im Sommer für Schülerinnen und Schüler und das Schuljahr neigt sich dem Ende, dass man die überhaupt noch zu fassen bekommt.
Sind wir mal gespannt, was sich genau an diesem Treffpunkt tummeln wird. Ja. Es gibt heute, Sie stehen ja kurz davor, ins Auto zu steigen, auch noch eine Landpartie zum Schloss Rheinsberg, das ungefähr 100 Kilometer von hier entfernt liegt. Aber immerhin das Schloss ist, wo Friedrich der Große als Kronprinz, der ja wunderbar Traversflöte gespielt hat, erste musikalische Höhepunkte eingeleitet hat, seine Hofkapelle nämlich gegründet hat, die erste, wo ja auch Karl Philipp Emanuel Bach Cembalist war. Nehmen Sie darauf auch Bezug in den Konzerten, die da heute stattfinden?
Ja, sicher. Also Dorothea Seel wird mit Vital Frey ein Konzert geben, wo auch Musik der Hofkapellenmitglieder zu hören ist. Es ist auch Quanz dabei. Der hat ja in diesem Jahr seinen 250-jährigen Todestag am 12. Juli. Und Quanz war ja allerdings in Rheinsberg noch nicht mit dabei an der Hofkapelle und hat aber dem König heimlich sozusagen Traversflötenstunden gegeben. Er war ja in der Zeit noch beim August dem Starken an der sächsischen Hofkapelle.
Ja, vielleicht muss man kurz dazu sagen, Johann Joachim Quanz war ein Spezialist für Traversflöte und hat eine erste ganz umfassende Schule herausgegeben. Also bei ihm Unterricht zu haben, war schon ein Prestige.
Ganz genau. Und Friedrich hat dann ihn sozusagen abgeworben. Als August der Starke gestorben ist, ist er dann tatsächlich in die Dienste gekommen, als Friedrich dann König geworden ist und in Potsdam und Berlin war. Und dann war Quanz auch der höchstbezahlte Traversflötenlehrer und es mussten immer jeden Abend 3 Konzerte von ihm musiziert werden. Ja, also das darf bei diesem Flötentag nicht fehlen. Ich mache ja immer mal wieder einen Flötentag während der Festspiele, weil ich denke, dieses Instrument, wo soll es sonst so zelebriert werden wie in Potsdam? Und eben Dorothea Seel ist als Traversflötistin mit dabei. Es ist auch Lorenzo Cavasanti aus Genua als Blockflötist mit dabei. Er wird ein Konzert spielen, wo es auch so ein bisschen scherzhaft, kann man sagen, um Rivalitäten geht in der Musik. Also er spielt auch Musik von Vivaldi und Alessandro Marcello. Marcello hat ja dieses wunderbare Teatro alla Moda geschrieben und sozusagen kommentiert, wieso Vivaldi und die Oper sich abgespielt haben im Musikleben in Venedig im 18. Jahrhundert.